Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Wir besprechen heute den Film Zodiac. Und als Gast haben wir heute Julika dabei. Leider hatten wir beim Aufnehmen so ein bisschen technische Probleme, aber wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß beim Zuhören.
Bevor wir zum Zodiac-Mörder kommen, wir haben unsere eigene True-Crime-Geschichte erlebt. Wir haben jetzt die letzten beiden Wochen zusammen Urlaub verbracht. Und tatsächlich, erzählt doch mal, ihr habt Spuren in unserem Ferienhäuschen gefunden. Wie war das?
Ja, also erstmal waren wir zum ersten Mal in diesem Häuschen. Und als wir ankamen, ist uns direkt aufgefallen, dass es auf dem Dachboden eine Tür gibt, die verschlossen war. Und da ich schon so affin für solche Mordfälle bin, habe ich direkt die wildesten Dinge vermutet. Und der Güster und ich haben versucht, diese Tür irgendwie aufzubekommen. Und ja, was ist denn dann passiert aus Zufall?
Ich hatte ganz zufällig, ich habe so eine relativ krasse Taschenlampe. Die kann irgendwie alles und unter anderem auch UV. Und ich kam irgendwie auf die Idee, hey, komm, lass doch einfach mal auschecken. Da oben UV, ist da was? Und dann habe ich die angemacht, abends, so vorm Schlafengehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe da oben alleine geschlafen. Und man hat wirklich krass viele Sachen gesehen. Der Boden war voller Fußspuren und irgendwie Spritze. Und es sah halt, also dadurch, dass du da mit UV-Licht nur Körperflüssigkeiten siehst, sah alles sehr stark nach Blut aus. Und dadurch, ja, war die erste Nacht ein bisschen gruselig.
Aber das heißt, direkt in der ersten Nacht habt ihr das festgestellt?
Ich glaube, wir waren schnell dran, ja. Mhm.
Ja. Ja, und dann irgendwann haben wir auch noch mal ein bisschen weiter geschaut und dann haben wir sogar irgendwie einen Abdruck von einer Schere gefunden und natürlich ging einiges in unseren Köpfen vor und wir haben die wildesten Theorien gesammelt und dann im Endeffekt sind wir tatsächlich zur Polizei gegangen und haben denen die Bilder gezeigt und geschickt. Jetzt heute tatsächlich, habe ich euch noch nicht erzählt, habe ich eine E-Mail bekommen von dem Polizisten, mit dem wir da gesprochen haben. Der hieß übrigens auch Jesse.
Toller Name.
Ja, ja. Und der meinte, dass er es seinem forensischen Kollegen gezeigt hat, die Bilder, aber dass er meinte, dass da jetzt nichts, also dass nichts verdächtig aussieht. Aber vielleicht ist es auch nur eine Taktik, um den Tourismus aufrechtzuerhalten. Niemand weiß es.
Und wenn uns Zodiac was gelehrt hat, dann, dass die Polizei da einfach auch nicht immer die beste Instanz ist.
Ja.
Also, wer weiß, vielleicht müssen wir auch...
Vielleicht müssen wir auf eigene Faust ermitteln.
Genau.
Die drei Fragen.
Also folgt hier dem Filmclub-Podcast auf den Spuren.
Für Updates, ja.
Genau, okay.
Wir sollten jetzt vielleicht aber nicht unsere vollen Namen oder unsere Adresse sagen, jetzt kriegen wir noch Anrufe.
Das wäre ganz furchtbar.
Ja. Aber Julika, sag mal, wie kommst du, dass du dich so für True Crime begeistern kannst?
Mal wieder eine sehr gute Frage. Ich habe vor, ich schätze mal, 4 Jahren angefangen, mir True Crime Podcasts anzuhören. Und es hat mich von Anfang an gecatcht. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es geht, glaube ich, vielen so, dass allgemein Krimis sehr spannend sind und einfach sehr interessant für einen. Warum auch immer, vielleicht liegt es an dem Nervenkitzel. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich muss sagen, ich finde es einerseits spannend zu beobachten, wie Serientäter vorgehen oder allgemein Täter, welche Strategie sie verfolgen, wie sie Polizei, wie der Zodiac zum Beispiel, manchmal sogar auch Spuren legen. Und dann finde ich es andererseits auch interessant, wie die Polizei da vorgeht, weil es auch immer sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch oft sehr schwerwiegende Pannen. Ach, keine Ahnung. Gefällt mir. Finde ich spannend.
Gösta, was ist da in deinem Beziehungsstatus zu True Crime?
Also True Crime macht ja tatsächlich eine große Runde, gerade so schon länger. Und ich höre das auch immer bei dir, wenn du gerade wieder den neuesten Fall in den Ohren hast. Ja, ich habe irgendwie noch, also fürs Audio-Podcast True Crime habe ich noch keine Begeisterung entwickeln können. Aber David Fincher kriegt's, also so mit Filmen bin ich da schon eher catchbar, glaube ich. Deswegen haben wir auch den Filmclub-Podcast und keinen True Crime-Podcast. Also da kann ich mich dann besser hineinversetzen und irgendwie so diese Rätsel, die catchen mich dann auch. Da kommt dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Escape Room Geist raus in mir und das macht mir Spaß. Rätsel lösen, bin ich dabei.
Der Zodiac-Mörder war ja auch relativ groß, wenn es um Rätsel ging, hat er seine entkrypteten Briefe auch an die Zeitungen geschickt. Jetzt nehmt mir mal an, ihr wärt jetzt Redakteure. Hättet ihr das auf die Titelseite gedruckt oder hättet ihr es überhaupt gedruckt? Wie wärt ihr damit umgegangen in dieser Situation? Er schickt ja dann diese Rätsel und fordert sozusagen auf, dass das gedruckt wird. Ansonsten legt er eine große Mörderserie oder startet eine neue große Mörderserie.
Also ich persönlich muss sagen, als Bürger hätte das auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt, einfach weil es ein Rätsel ist, wo man sich beteiligen kann. Und ich muss sagen, ich finde es auch cool, wenn man das so sagen kann, dass die Polizei bzw. die Redakteure damals diese Rätsel veröffentlicht haben, weil man ja wirklich jede Hilfe in dem Moment gebrauchen konnte. Und in diesem Fall war es tatsächlich auch hilfreich. Also es gab ja ein Ehepaar, ich glaube, es war ein Geschichtslehrer, und die haben dann irgendein Rätsel aus einem der Briefe vom Zodiac
lösen können. Das allererste.
Ja, genau. Ja, dahingehend finde ich das schon einen sehr schlauen Move.
Oh, ich muss kurz einwerfen. Julika und ich, wir teilen uns gerade ein Mikrofon. Wir haben heute ein kleines, aber feines Podcast-Setup. Falls es immer mal wieder Geräusche macht, so wie sowas hier, nicht stören lassen. Also ich finde, ich weiß nicht, ob es klug war, das zu drucken, weil im Grunde hat man damit die Serie befeuert, würde ich mal so sagen. Es wirkte mit dem Rätsel so ein bisschen so, als wäre es wie so ein Drogendealer, der die erste Pille umsonst gibt, einfach zu knacken und danach so ein bisschen komplexer und danach kostet es. Also er hat das Interesse angefeuert, auch eben in der Bevölkerung, und danach kamen ja die Rätsel, die eben unknackbar waren für normale Menschen. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätte er die Hand hingehalten, hey, guck mal hier, so ein bisschen, ich gebe Informationen preis. Letztlich war ja totaler Bullshit in dem Rätsel aufgedröselt. Ja, also ich glaube, dass sie es abgedruckt haben, war der Startschuss von dem, was dann daraus geworden ist. Dass es überhaupt so eine Kommunikation gab und alles. Also wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, wenn man jetzt aus Serienkiller-Perspektive denkt, das nicht zu machen. Was denkst denn du?
Ich meine, ohne Veröffentlichung hätte es auch keine Trittbettfahrer gegeben. Und ich glaube, das eine ist sagen ja der Zodiac-Mörder selbst, von dem man gar nicht weiß, wie viel Mord er eigentlich wirklich begangen hat. Und das andere ist das öffentliche Phänomen. Und ich glaube, dieses öffentliche Phänomen wurde ja erst groß, dadurch, dass es eben so eine Mediengeschichte war. Deswegen, ich glaube, mit diesem Wissen hätte ich es wahrscheinlich nicht gedruckt. Aber gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass sie ja damals genau diese Erfahrung noch nicht gemacht haben.
Ja, da habt ihr schon einen guten Punkt. Aber ich muss sagen, alleine für die Wahrscheinlichkeit, dass es eine überdurchschnittlich intelligente Person gibt, die sich gut mit solchen Rätseln auskennt, in der Bevölkerung, die das dann lesen, würde es sich schon lohnen, um die Fälle vielleicht, also jetzt rein theoretisch, schneller lösen zu können. Aber ich sehe den Punkt schon, dass es vielleicht kein so guter investigativer Schritt von den Behörden war. Aber ja, jetzt kann man es leider nicht mehr rückgängig machen.
Man muss es ja auch trennen. Also es war ja, ich weiß nicht, ob die Behörden da überhaupt, die haben ja keine Entscheidungsmacht
gehabt. Beim ersten glaube ich nicht. Diese erste Szene, wo sie das erste Mal überlegen, ich glaube, da haben andere Zeitungen das auch bekommen. Die fragen zwar, ob sie es bestätigen können, aber die Entscheidung, glaube ich, beim ersten Mal haben nur die Zeitungen dann getroffen.
Ja, und ich glaube, ich würde widersprechen, dass die Bürger helfen konnten, das zu lösen, weil letztlich geht es ja nur darum, dem Mörder die Bühne zu geben. Und ob er da jetzt wirklich hilfreiches Material untergebracht hat in diesem Code oder nicht, ist zweifelhaft.
Na, also was man ja vielleicht machen könnte, ist, man hat jetzt so einen ein Rätsel vor sich und man kann das nicht lösen. Dann kann man auch zielgerichtet natürlich Leute ansprechen, von denen man es wahrscheinlich hält, dass sie es lösen können. Aber wenn es so kompliziert ist, dass jetzt niemand da das direkt lösen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendjemand das direkt löst, auch nicht so hoch.
Ja, das war, also ich würde sagen, da bestand auf jeden Fall eine Art Dilemma. Aber es wurde ja auch teilweise vom Mörder angedroht, dass wenn diese Rätsel bzw. Briefe nicht veröffentlicht werden, dass es dann mehr Tote geben wird. Und das übt natürlich dann auch nochmal Druck aus. und konnte ja tatsächlich auch gar nicht wissen im Vorhinein, dass diese Briefe, diese Rätsel eigentlich nur Schwachsinn und wirres Zeug sind. Deswegen, ja, es ist eine schwierige Frage.
Es ist natürlich ein Dilemma, aber das ist, glaube ich, auch ein bekanntes Dilemma aus Erpressungsszenarien. Geht man jetzt auf die Forderung ein und ja, vielleicht eben auch auf Folgeforderungen oder lässt man es und gibt dem Ganzen eben keine Bühne. Gleichzeitig reden wir halt auch über eine Zeitung, die sowas natürlich auch gerne mitmacht. Also
klar,
die Intention, da irgendwie mit drauf einzusteigen, keine Frage, ist groß.
Der Film wird ja unterteilt so in drei, eigentlich diese Aktstruktur wird eigentlich nicht so richtig eingehalten, aber es gibt so drei Hauptcharaktere, die der Film verfolgt und aus deren Perspektive wir die Geschichte sehen. Das ist einmal Paul Avery, dieser Zeitungsredakteur, verantwortlich für Verbrechen. Dann im zweiten Teil der Inspektor David Toschi und im dritten Teil Robert Graysmith, der Cartoonist, der dann das Buch schreibt. Natürlich sehen wir die auch schon in anderen Teilen, aber das sagen die Schwerpunkte. Ich würde mich mal interessieren, wie ihr findet, sagen, was für Persönlichkeiten das sind oder wie wir die kennenlernen. Also jetzt nicht über die historischen Figuren, sondern natürlich nur auf dem Film. Wir haben den Film gesehen, wir haben die nie persönlich kennengelernt. Aber was würdet ihr sagen, was sind das für Menschen? Fangen wir vielleicht mal an mit Robert Avery. Was würdet ihr sagen, wie würdet ihr den beschreiben?
Also man lernt ihn kennen so ein bisschen als ja, große Klappe im Verlagwesen. Er ist irgendwie die Person, wenn es um irgendwelche Fälle geht und fühlt sich damit auch sehr groß. Aber wenn man weit oben ist, dann hat man auch eine große Fallhöhe. Und das passiert ihm auch. Er kommt eben mit diesem ungeklärten Fall auch nicht gut zurecht und nimmt es sehr persönlich. Ich glaube, das kann man aber über alle drei sagen. Und das ja geht nicht gut aus mit ihm. Also ich glaube, er ist sehr nah an seinem Job. Er ist irgendwie auch unnahbar und er ist ein Trinker.
Ich glaube, was man über all drei sagen kann, ist, dass sie eine wahnsinnige Obsession entwickeln. Ich würde auch sagen, es ist vielleicht ein Film über Obsessionen. Die entwickeln über diesen Mörder eine komplette, das nimmt ihr ein ganzes Leben in Anspruch.
Ja, also was ich davor noch sagen würde, ist, dass der Film ja erstmal so beginnt, dass wir die Taten sehen, beziehungsweise die zweite Tat an einem jungen Pärchen, die da zusammen auf dem Parkplatz unterwegs sind. Und dann die zweiten Mordopfer, wieder ein Paar am Strand, sehr, ja, sehr verlassener Ort. Am See, ja, am Strand von einem See. Und dann fängt es erst so an mit dem investigativen Teil des Filmes. Finde ich auch erstmal toll irgendwie aufgebaut, dass man erstmal weiß, worum es geht und dass auch gar nicht diese Mordfälle so im Mittelpunkt stehen. Und dann kommen wir ja zu diesen Charakteren, wo dann die Ermittlungen beginnen. Und da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also es besteht eine unglaubliche Obsession mit der Lösung dieses Falls, was ich aber auch total nachvollziehen kann. Ich meine, jeder der Protagonisten wurde ja irgendwie mit einem Brief konfrontiert. Und der Cartoonist zum Beispiel, der hatte ja auch einen Sohn, um den er sich sehr gesorgt hat. Und alle hatten ein gewisses persönliches Interesse daran, diesen Fall schnell zu lösen. Und ich glaube, dadurch ist diese Obsession nochmal intensiver geworden.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Phänomen von einem Zauberer, der einen Trick macht und du willst unbedingt wissen, wie der funktioniert. Du kannst dir den Trick aber nicht zweimal angucken und das ist so ein bisschen das Problem bei dem mit ihrer Obsession. Es geht immer weiter und irgendwie, es kommen immer neue Informationen rein und sie würden gerne einfach wissen, wie macht er das? Und auch wie Graysmith später auch sagt, ihm in die Augen gucken und wissen, das ist er. Und das ist, glaube ich, so Teil des Themas.
Ich finde, bei Graysmith sieht man diesen Wandel auch am stärksten, weil am Anfang sieht man ihn so als liebenden Vater. Man sieht auch später dann, wie er aufpassen möchte, dass sein Sohn das nicht sieht, in den Nachrichten möchte ihn schützen. Aber am Ende ist er so weit, dass man einfach sagen muss, er möchte dem die Augen blicken und er stalkt den Zodiac. Er stalkt den Typen, den er für den Mörder hält, der ihnen Anrufe gibt wahrscheinlich, der ihn bedroht. Er verliert seine ganze Familie. Er geht in das Basement von so einem Typen, von dem er in dem Moment auch glaubt, es könnte der Zodiac sein. Er riskiert sein eigenes Leben, er riskiert seine eigene Familie, er riskiert alles, nur weil er wissen möchte, wer der Zodiac ist. Also das das ist nicht mehr die gleiche Person wie am Anfang des Films, habe ich das Gefühl, sondern das ist jemand, der bereit ist, alles zu tun, um endlich, sagen, dieses Rätsel zu lösen.
Ja, also das sehe ich genauso. Ich finde das auch wirklich schön filmisch dargestellt, wie man beobachten kann, wie er sich so immer weiter in den, ja, in den Wahnsinn treiben lässt durch diesen Zodiac-Killer. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass man eben, wie du selber sagst, anfangs ganz viel seinen Sohn sieht und dass sie Zeit zusammen verbringen, dass er sich Sorgen um ihn macht, wie sie im Auto sitzen und er das Radio die ganze Zeit umschaltet, um ihn eben davor zu schützen. Und dann irgendwann gibt es so einen Umschlag, dass der Sohn gar nicht mehr erscheint, also er wird gar nicht mehr gezeigt und dann bekommt man nur noch mit, wie er zu seiner Mutter, glaube ich, gebracht wird. Und ja, das zeigt einfach, wie sehr er sein ganzes Leben auf diesen Fall fokussiert und alles um sich herum vergisst. Und dann geht es sogar so weit, dass er eben schon verschiedene Menschen verdächtigt und auch, ja, Angst vor denen hat. Diese eine Szene, wo er bei diesem Mann im Haus ist und sie über die Filmplakate sprechen aufgrund der Handschrift, da steigert er sich ja schon sehr rein und ist sich für einen Moment, würde ich behaupten, sicher, dass der Mann, der Mörder ist. Und das finde ich total, also die Szene, muss ich sagen, fand ich auch am gruseligsten. Da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Es war wirklich die gruseligste Szene, weil man nicht wusste, ist es der Mann oder ist es er nicht? Es könnte jeder sein. Und das fand ich, hat auch ganz gut gezeigt, wie tief er darin gesteckt hat.
Not many people have basements in California.
Da würde ich dir zustimmen. Ich fand die Szene auch sehr krass und gut gemacht, filmisch. Und obwohl man am Anfang die Morde sieht und irgendwie den Täter ja direkt in die Augen guckt, also nicht in die Augen, aber man sieht den Täter und man sieht ziemlich genau alles an diesen Morden.
Außer sein Gesicht natürlich.
Nee, das nicht. Aber trotzdem ist die Szene, in der man sich nicht sicher ist, ist er es und ist man ihm gerade ausgeliefert, die spannendste irgendwo. Ich wollte zu dieser Obsession aber noch sagen, ich glaube, dass das nicht aufgehört hätte, wenn sie ihn gefasst hätten. Ich glaube, dass wenn man den Mann dann hat, der ja auch nicht in sich reinschauen lässt und man dann wissen will, warum und was wie und alles. Also, das ist nicht
darum. Stimmt. Was hätte Robert Graysmith gemacht, wenn er im Keller gewesen wäre und der Typ gesagt hat, ja, ich bin ja so der Killer.
Genau, also.
I do the posters myself.
Ja, also ich glaube, dass dann der Film nicht vorbei gewesen wäre und die Geschichte von Graysmith irgendwie.
Vielleicht wäre seine Geschichte vorbei gewesen, so fair muss man sein.
Ja, das stimmt.
Oh, ja. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass es die Obsession vielleicht sogar befeuern würde, weil man endlich diesen Menschen hat, über den man sich jahrelang informiert hat und sein Leben darauf fokussiert hat, dass man diesen Menschen endlich vor sich hat und dann vielleicht ganz nah daran ist, zu verstehen, wie er tickt oder warum er das überhaupt alles gemacht hat, einfach die ganzen Gründe von diesen Taten herauszufinden. Also ich glaube, so würde es mir gehen. Ich würde den dann auch im Gefängnis besuchen.
Okay.
Ich glaube aber, dass eben ein Problem davon ist, dass du einen Menschen, auch wenn du ihn ganz nah bei dir hast, nicht immer verstehst. Und da, wenn wir jetzt die Frau oder die Freundin von Graysmith fragen würden, dann würde sie wahrscheinlich genau das sagen. Weil sie hat nicht verstanden, wo die Obsession herkam und was ihren Lebensabschnittgefährten da angetrieben hat. Und das, obwohl sie sich sehr nahe standen. Von dem her glaube ich, wenn du dann einem fremden Mann gegenüberstehst, von dem du weißt, er ist der Killer, dann verstehst du ihn nicht sofort.
Was ich zum Thema Obsession, da muss ich sagen, der Film ist wahnsinnig gut gemacht, da um dieses Thema aufzugreifen, weil er sozusagen immer das darstellt, was für die Person, die es betrifft, in dem Moment das Wichtigste war. Und nicht unbedingt, was jetzt wahrscheinlich das Wichtigste ist, um tatsächlich den Mörder zu finden. Wir durchleben sozusagen die Obsession mit den Charakteren in dem Moment. Ne? Also dieses Interview mit dem Arthur Lee, das ist das absolut Wichtigste in dem Moment. Die Anrufe sind das absolut Wichtigste in dem Moment. Ne? Dass es irgendwie dieser Rick so und so sein soll. Was immer gerade passiert, ist für die Person, die es betrifft, in dem Moment das absolut Wichtigste, was passiert. Und das heißt, wahrscheinlich, wenn man das ganze zusammensetzt, gibt es trotzdem solche Dinge, die wahrscheinlich wertvollere Hinweise sind als andere. Und genauso wie dieses Fernsehinterview, was der Zodiac-Killer später sagt in einem seiner Nachrichten, das war er gar nicht, also was sehr wahrscheinlich er nicht war, auch bei dem empfindet man das in diesem Moment als ein Moment, in dem jetzt der Zodiac-Killer gerade spricht, auch wenn es natürlich nicht der Fall ist, aber es wird so dargestellt, als wäre das so.
Ja, auf jeden Fall kann ich verstehen, warum so viele verschiedene Personen in den Fokus rücken als Verdächtige, weil wir als Zuschauer auch irgendwie denken, ja, es könnte eigentlich jeder sein. Es könnte jeder sein, der einfach eine Maske trägt und ja, eigentlich ganz anders ist, als er sich nach außen gibt. Und ich muss sagen, ja, diese Obsession in dem Film hat sich auch auf mich übertragen. Ich war also danach nicht zurückgelassen mit einem unbefriedigten Gefühl, weil man jetzt nicht weiß, wer der Mörder eigentlich war, sondern eher mit so einem Kitzeln in mir, dass ich selber herausfinden möchte, wer der Zodiac-Killer war und ob es vielleicht auch einer der gezeigten Personen war. Und ich lag da wirklich die ganze Nacht und ich glaube, ich habe sogar davon geträumt. Und ich habe echt darüber nachgedacht, mir den Film auch nochmal direkt anzuschauen, weil, so komisch es klingt, hat er mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Also es hat was in mir gereizt und das, ja, hat mir sehr gefallen.
Ich verstehe, was du meinst. Also ich habe auch diese Obsession gehabt oder dieses, während dem Film, dass man immer eine Person im Fadenkreuz hat, von der man glaubt, dass es Zodiac ist. Gleichzeitig hat der Film ja aber den Fokus immer sehr stark auf eine Person gelegt und ich glaube auch bewusst verstärkt, dass es eben dieser Lee sein muss. Also es liefen ja alle Beweise auf ihn, na, Beweise nicht, aber Indizien auf ihn zusammen. Und gleichzeitig aber konnte es irgendwie nicht sein, was auch nie so richtig erklärt wurde, warum eigentlich nicht. Also so ganz schlüssig war es nicht.
Ich finde es eigentlich, also von dem Film finde ich es eigentlich nicht plausibel, dass er es ist. Weil was wir wissen über den Zodiac-Killer ist, der muss ja wahnsinnig gut in Encryption sein. Der muss ja sehr belesen sein, muss sagen, also natürlich Arthur Lee benimmt sich wie so ein Elefant im Porzellanladen, das ist relativ offensichtlich, aber ich finde es irgendwie, das Bild, was ich vom Zodiac-Killer habe, ist jemand, der ja sehr, denn die Morde müssen geplant sein, das muss wirklich bis ins letzte Detail durchdacht sein. Und dann sieht man ja, also einmal kann der Typ ja nicht mal das erste Interview mit der Polizei oder nicht das erste, das zweite, da sagt er schon lauter Sachen selber und dann gibt man bei ihnen den Trailer, das ist alles chaotisch. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese Person so eine Encryption in der Lage ist, was zu so ein Rätsel aufzubauen, was man ja erst irgendwie vor 2 Jahren geknackt hat oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, 2 Jahre, die Hörer bitte uns zu entschuldigen. Aber das muss ja wirklich, da steckt ja eine wahnsinnige Gehirn auch dahinter, sowas zu machen. Und irgendwie passt es für mich nicht zusammen, für so dem Bild, was ich von ihm habe.
Ja, also ich verstehe, was du mit dem Punkt sagen möchtest. Und ich stimme dir da auch zu, aber ich meine, man weiß ja nicht, ob er vielleicht sogar sehr belesen und intelligent ist und sich mit solchen Rätseln auskennt. Er wirkt einfach nach außen wie so ein, ja, sehr großer und angsteinflößender Mann. Aber vielleicht hat er auch ein schlaues Köpfchen. Aber ja, im Endeffekt war er es ja dann auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wurde das so klargestellt? Nee, es wurde offen gelassen.
Ich muss sagen, stellt euch mal vor, der Arthur Lee ist ja irgendwie so Anfang der 90er gestorben. Stellt mir vor, es könnte sein, dass er so der Killer noch lebt und sich diesen Film anguckt.
Oh mein Gott.
Und sich dann denkt,
geil, nochmal gucken.
Ja.
Oder er regt sich darüber auf, dass andere Dinge irgendwie falsch dargestellt wurden.
Oder dass er sagt, komm, lass mal einen Podcast machen zum Zodiac.
Oder lass erst mal einen Podcast über Filmclubs machen oder über Filme. Und dann reden wir einfach nebenbei mal so über so, wie auch immer.
Gister.
Auf jeden Fall, ich finde Arthur Lee, ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach merkt, dass er da irgendwie ins Licht passt, dass es zusammenpasst, auch eben, weil er schon vorher darüber geredet hat und dass ihm das gefällt, dass er so ein bisschen verdächtigt wird, aber ja, nicht schuldig ist und zwischen diesen zwei Welten bewegt er sich und er wirkt sehr confident. Also er ist überhaupt nicht ängstlich, finde ich, sondern er ist irgendwie sehr entspannt in seiner Rolle. Von dem her habe ich ein bisschen das Gefühl, zumindest übermittelt mir der Film das, kann ja echt ganz anders gewesen sein, dass er sich in dieser Rolle irgendwie wohlgefühlt hat. Gleichzeitig muss ich sagen, verdächtigt das dann aber auch ein bisschen die Person, der er erzählt hat von seinem Plan oder von seinen Gedanken. Also der hat ja quasi das erzählt bekommen und eigentlich würde es passen, weil der wusste ja auch von den Plänen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der die umgesetzt hat.
Neuer Verdacht.
Weil er, wenn er dann sehr plausibel erzählt, wie Leaf ihm das alles erzählt hat.
Er hat das perfekte Alibi, weil er weiß, dass der Lee so einer ist, der das erzählt.
Ja, ja.
Und wenn er das genau umsetzt,
dann wäre Lee crazy. Der Verdächtige eigentlich. Also
da der, wir müssen das, den Fall nochmal öffnen.
Der Kronzeuge wäre eigentlich der perfekte Täter. Himself. Ja.
Wow.
Mal so kurz.
Das ist eine wirklich starke Theorie, muss ich sagen. Darauf bin ich auch noch nicht gekommen. Also gefällt mir.
Vom Typ her dachte ich sozusagen, dieser Filmvorführer passt eher in das Bild, was ich bekommen habe vom Zodiac. Und dazu kommt auch, ne, also der Typ muss ja wahnsinnig irre sein im Verschlüsseln. Er ist jetzt kein großer Schreiberling. Also diese Briefe sind jetzt literarisch nicht besonders wertvoll. Ja, aber im Verschlüsseln, das kann er. Ja.
Ja, schlecht formulieren ist ja irgendwie auch eine Art von Verschlüsselung. Also wenn du erwartest, dass nach einem bestimmten Wort ein anderes Wort kommt, weil Grammatik das vorgibt und du machst es nicht, dann ist es ja auch eine Art von Verschlüsseln irgendwo.
Krasse Geheimsprache.
Ob das beabsichtigt war oder nicht, weiß ich nicht. Aber gleichzeitig muss ich auch mal in den Raum stellen, warum muss Zodiac eigentlich eine Person gewesen sein?
Ja.
Weil wir haben ja immer so ein bisschen dieses Bild von der Handschrift, was sehr groß gemacht wird und der Kinovorführer passt ja perfekt da rein, also er ist am nahesten dran auf jeden Fall, aber man glaubt nicht, dass er die Morde begangen hätte. Ich zumindest habe das irgendwie nicht so im Verdacht gehabt. Vielleicht waren es ja auch zwei zusammen.
Was toll ist, ist, dass wir jetzt genauso die Filmcrew, diesen Film gemacht hat, die haben auch angefangen zu ermitteln. Es gibt immer noch Blogs, es gibt immer noch Podcasts. Wir sind jetzt genauso auf der Suche nach dem Zodiac-Mörder. Und ich glaube, das zeigt eigentlich auch schon die Stärke von diesem Film, dass man direkt so in dieses Rätsel reinkommt und auch selber herausfinden möchte, wer es gewesen sein könnte. Und der Film setzt es auch sehr gut um. Und zwar, ich weiß noch, als wir geschaut haben zusammen, dann meinst du, aber immer die Männer überleben und so. Also es ist einfach so, David Fincher hat einfach die Morde aus der Perspektive von den Zeugen genommen. Das heißt, man kann nur sehen, wenn jemand überlebt hat und immer aus der Perspektive von der überlebenden Person. Deswegen sehen wir den Taximörder zum Beispiel aus der Perspektive der Kinder aus dem Fenster raus, weil das ist die einzige Zeugenaussage, die es gibt. Und man sieht es immer aus den Perspektiven. Und die Person Zodiac wird aber auch immer von anderen Schauspielern gespielt. Die Stimmen haben die irgendwie so zusammengelegt. Deswegen denkt man immer, man kennt die Stimme. Aber es sind eigentlich, sagen mehrere Stimmen wahrscheinlich. Aber die Körper sind einfach tatsächlich, es gibt einfach auch andere Darsteller. Also sozusagen der Film lässt es die Option offen, dass sozusagen auch mehrere gewesen sein können, oder dass man eben nicht genau das so klar definieren kann. Man sieht ja so ein bisschen was, aber man kann nicht ganz klar sagen, das ist diese Person.
Und ich glaube, das wollte ich nämlich auch noch sagen, da wird auch eine Schwäche von so einem Film natürlich klar. Wenn man anfängt danach zu rätseln, wer könnte es gewesen sein, dann muss man sich ja immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass da dieser Film als Filter dazwischen hängt. Also Fincher als Regisseur hat seine eigenen Interpretationen mit eingebracht, auch wenn er eben versucht hat, das stark zu verallgemeinern. Aber trotzdem haben wir ja nur Personen gesehen, die auch von der Polizei und von Graysmith verdächtigt wurden. Und vielleicht der eigentliche Mörder ist nie irgendwo aufgetaucht in diesem Buch. Und deswegen konnte der Film ihn auch nicht aufgreifen und deswegen können wir ihn auch nicht verdächtigen.
Es gibt diese eine Szene, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, Robert Avery würde auch Robert Graysmith so ein bisschen verdächtigen. Warum bist du so interessiert in diesen Rätseln und so? Was ist denn falsch bei dir? Und so, das zeigt halt eigentlich, was es halt macht, ne? Dass plötzlich man denkt, jeder um einen herum könnte es sein.
Und ich hatte auch in dem Film kurz einen Moment, als ich dachte, die Frau, mit der er zusammengekommen ist, Graysmith jetzt, könnte auch die Mörderin sein irgendwie, weil sie einfach, also Teil von diesem Serienmörder ist ja, dass er versucht, sehr nah an der Presse zu sein und irgendwie, es macht ja für den Serienkiller nur Spaß, wenn er merkt, wie er die andere damit nervt und immer so ein bisschen dieses Wechselspiel. er macht was, schickt was rein und irgendwie reagiert die Presse darauf. Wann könnte der Killer oder die Killerin näher an diesen Erfahrungen dran sein, wenn sie eine Beziehung anfängt mit dem, der danach sucht?
Ja, ich finde es jetzt auch lustig, wie wir gerade so ziemlich jeden, der in diesem Film vorkam, verdächtigt haben.
Und jeden in diesem Raum.
Oh ja, sowieso. Vertraut niemanden. Vertraut nur mir.
Warum guckst du mich dabei so an?
Anyway. Ja, also es zeigt nochmal.
Ich brauche die Schere nachher zum Schneiden vom Audio.
Die liegt im Urlaub in unserem Ferienhäuschen. Ja, also ich finde es krass, erstmal auch zu dem, was Jesse gesagt hat. Ich finde es krass, wie akkurat die Geschehnisse eigentlich wiedergegeben wurden. Ich habe mich auch ein bisschen über den Film offensichtlich informiert. Und es wurden tatsächlich ja alle Überlebenden, alle Zeugen, die es von damals gab, wurden interviewt. Und es wurden die kleinsten Details wieder so wiedergegeben, wie zum Beispiel die Outfits von den Opfern. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein wichtiger Faktor, fand ich aber ganz interessant. Dann ja die ganzen Geschehnisse aus den Augen der Zeugen, wie du sagst, und auch mit den Emotionen verbunden. Also wir wurden da immer wieder mitgenommen. Und da muss ich auch sagen, finde ich auch ziemlich spannend, dass der Film nicht nur aus einer Perspektive gezeigt wird, sondern es wird immer wieder geswitcht. Also anfangs wurden die Mordfälle gezeigt, alles so im Allgemeinen. Da könnte man denken, es ist jetzt noch so ein unterhaltsamer Krimi, den man sich da anschaut. Dann geht es aber weiter in die ins Investigative. Dann werden uns all die Personen vorgestellt. Irgendwie von jedem bekommt man mal mit, wie es zu Hause läuft. Also zum Beispiel der Detective mit seiner Frau zu Hause, die sich auch offensichtlich Sorgen um ihn macht. Dann der Cartoonist mit seiner Freundin. Wir werden überall mal mitgenommen. Und irgendwann nimmt es dann schon auch was Dokumentarisches an, finde ich. Aber gar nicht im langweiligen Sinne, sondern ja, man ist einfach drin im Thema, als würde man gerade ja mitforschen.
Yes, es gibt nicht den Protagonisten oder die Protagonistin, sondern, wie du sagst, es gibt so mehrere, die irgendwie sich abwechseln. Ja.
Wie würdet ihr denn jetzt nochmal, um zurückzukommen auf eine vorherige Frage, Paul Avery beschreiben? Was ist für ein Mensch?
Also ich würde sagen, er nimmt seinen Job sehr ernst. Er wirkt immer sehr bodenständig und ist jetzt nicht so wild unterwegs wie Gray Smith, würde ich mal behaupten. Er hält sich an die Regeln, ihm ist es wichtig, seine Arbeit gut zu machen. Aber ich würde auch sagen, dass er sich auch von dem Fall beeinflussen lässt, was Private angeht, immer mehr. Vielleicht nicht so wie Gray Smith zum Beispiel. Mehr kann ich dazu auch gerade nicht sagen.
Also was mir aufgefallen ist, dass also er scheint schon einen stark ausgeprägten Narzissmus zu haben. Und er maßigt sich auch an, da viel zu interpretieren. Also er schreibt da zum Beispiel, dass er glaubt, es wäre ein latenter Homosexueller, was natürlich so ein bisschen auch so ein Kommentar auf die Zeit ist. Es gibt gar keine Hinweise darüber. Also er gibt irgendwelche Interpretationen noch und er meint, er kann das auch. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in diesem Streit, den er dann hat mit David Toschi, als er dann sozusagen da runterfährt und dann weitere Mörder aufdeckt und so und einfach proaktiv da aktiv wird. Das fällt auf jeden Fall auf. Ich muss sagen, was mich so ein bisschen manchmal gestört hat, war eher so die Darstellung, weil ich immer dachte, das ist Robert Downey Jr. Das war so eine ganz klassische Performance von ihm, das war so ein ganz typischer Charakter für ihn. Aber ich habe dadurch manchmal das Gefühl gehabt, ich kann diesen Charakter, den er da verkörpert, gar nicht so super kennenlernen, weil sozusagen diese sehr charakteristische Darstellung von diesem Schauspieler manchmal das so ein bisschen verdeckt hat. Das, ja.
Ja, kann ich dir zustimmen. Also die Performance war toll und man konnte das wirklich genießen. Aber wie du sagst, man konnte nicht tiefer einsteigen, als Robert Downey Jr. eh schon ist. Und das ist so ein bisschen die Grenze gewesen vielleicht. Letztlich, ich weiß nicht, er hat so ein privates Ding draus gemacht und er hat irgendwie auch, glaube ich, er war so ein bisschen berufsblind auch. Er wollte sich nichts, am Anfang zumindest, nichts sagen lassen aus Büchern oder von Graysmith, sondern er dachte, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und hat dann aber eben umso weniger er eigentlich weitergekommen ist, umso mehr hat er getrunken und desto schlechter waren auch seine Aktionen.
Ja. Wie würdet ihr denn David Toschi beschreiben?
Also David Toschi ist quasi der Polizist, der diesen Fall begleitet durchweg. Also es sind ja am Anfang auch zwei auf jeden Fall und es ist noch mehr, aber die so ganz vorne mit dabei sind, sobald die Fälle eben nach, in welche Stadt?
San Francisco.
San Francisco, ich wollte irgendwie Kalifornien sagen, nach San Francisco kommen. Und auch sobald es eben ein bisschen weiter gestreut ist, also mit dem Taxifall, das ist ja der erste dann, kein Pärchen mehr. Und da ist er dann dabei, irgendwie ständig am Essen von irgendwelchen Keksen. Das finde ich auch, die Beziehung zwischen den beiden Polizisten, total herrlich, wie die dargestellt wird, dass er immer fragt, wo sind die Kekse? Aber ich habe noch welche für später aufgehoben.
Oder wie er das Sandwich nimmt, dann so.
Ja,
also
genau.
Er isst immer mit bei dem anderen. Er isst eigentlich die ganze Zeit, aber hat nie was zu essen, sondern ist immer auf diesen anderen Polizisten angewiesen.
Ja, also ein bisschen so eine Zecke, die irgendwie die ganze Zeit sich da das Essen von ihm holt.
Und er ist aber auch so einer, der dann, also ich muss sagen, dass der Charakter ist auch sehr gut geschrieben, aber dann bei dem Sandwich nimmt er erstmal die Tomate runter und so, also ja.
Das finde ich sehr sympathisch.
Aber durch diese kleinen Gesten kann man wirklich sehr gut feststellen, wer er ist und auch mit dem anderen Polizisten, er gratuliert ihm ja zweimal zum Geburtstag und diese wunderbare Möglichkeit so zu sehen, wie viel Zeit gerade vergangen ist oder so, das finde ich sehr, sehr gut geschrieben auch.
Definitiv. Und ansonsten hat, glaube ich, Toschi selber so ein bisschen Probleme, die richtige Distanz zu dem Fall zu finden. Also es geht ja in dem ganzen Film auch so ein bisschen in seinem Leben darum, wie viel kann ich gerade da reinstecken und wie viel sollte ich reinstecken? Weil ich glaube, er ist gedanklich da schon immer aktiv, aber sobald es auch private Züge annimmt und er den Brief zu Hause bekommt und so, wird das Ganze so ein bisschen anders bei ihm und dann wird er ja auch von dem Fall abgezogen. Und davor versucht er ja noch, die Infos weiterzugeben und er ist interessiert daran, dass es weitergeht und er sieht irgendwas in Graysmith, was er pushen möchte, sobald er das sehen konnte. Also ich glaube, am Anfang war er schon skeptisch, auch eben, weil er diese Grenze Polizist und von der Zeitung, aber soweit Graysmith so ein bisschen gezeigt hat, dass er vielleicht aus demselben gemacht ist, so ein bisschen wie er und da auch anders ist, aber wiederum wie Toschi, gibt er ihm ja die Informationen und dann ist es so ein Wechselspiel und weiß nicht. Also ich finde es zum einen toll gespielt und zum anderen einfach sehr spannend, seine Struggle mit der ganzen Situation zu sehen, obwohl das ja sein Job ist. Also er ist ja eigentlich die Person, die vielleicht am ehesten berechtigt wäre, daran irgendwie sich zu zermartern.
Ich find's auch spannend, wie wir sozusagen verschiedene Stufen der Investition beobachten können. Also David Toschi ist jetzt zum Beispiel die niedrigste Stufe. Er schafft es irgendwie noch, sein persönliches Leben weiterzuführen, während er an diesem Fall arbeitet. Und ja, er weiß, wie man die zwei Dinge trennt. Und dann kommt der Cartoonist. Und
Robert Graysmith.
Genau, Robert Graysmith. Und er schafft's ja nicht so gut. Kann man ja auch gut beobachten, wie zum Beispiel das Detail mit dem Sohn oder seiner Freundin, dass es da immer mehr Stress gibt und irgendwann sein ganzes Leben sich nur noch darum dreht. Und der, wie war sein Name nochmal?
David Toschi?
Ja, nee, nicht David Toschi. Nee,
der
Robert Avery?
Ja, genau. Robert Avery, da geht das irgendwie alles sehr schnell den Bach runter. Also gefühlt investiert er sich von Anfang an zu 100% in diesen Fall. Ob das jetzt so erfolgreich ist, lässt sich wundern. Aber ich finde es interessant, wie es da diese drei Stufen gibt. Also einfach auch die Präsentation drei verschiedener Arten von Menschen aus drei verschiedenen Jobs, wie das die beeinflusst.
Das ist ja auch ein bisschen Teil des Problems. Also dadurch, dass es ja ein Serienkiller ist, der sich eben nicht so schnell fassen lässt wie andere oder beschreiben lässt und finden lässt, ist es ja auch ein Fall, der nicht lösbar ist und wo es keinen Erfolg gibt. Und ich glaube, dass das eben für die drei Personen alle irgendwo zum Problem wird, immer auf eine andere Art und Weise. Und er versinkt in den Alkoholismus wegen fehlendem Erfolg irgendwo und distanziert sich dann am Ende ja auch auf eine gewisse Art und Weise von dem Fall und sagt eben auch zu Recht irgendwo, also warum soll ich jetzt hier, was ist es, so wichtig ist es nicht, es sterben die ganze Zeit Leute an anderen Sachen. Letztlich wissen wir nicht, wie viele da wirklich gestorben sind und er macht das Ganze viel wieder klein und versucht es auch Graysmith zu übermitteln, wie klein das eigentlich wirklich ist, um so ein bisschen wieder so eine Relation reinzubekommen, die vielleicht auch verloren geht in diese Obsession. Einfach zu verstehen, dass es nur eine Person, die gerade auch vielleicht gar nicht mordet. Also es gab ja diese Phase, in der einfach auch gar nichts passiert ist. Warum sollte man selbst dann an diesem Fall sterben irgendwo? Also das ist ja letztlich, opfern sie ihre eigenen Leben und Privatsphären dann auch dem Mörder. Das ist ja auch irgendwie ein Mord.
Was ist interessant, also ich muss sagen, bei Dave Tosh, aber dafür kann jetzt der Film nicht viel, aber er hat so ein paar Szenen, zum Beispiel, als er so entsetzt ist, dass die Kooperation nicht funktioniert, da dachte ich, ja Mensch, du bist jetzt irgendwie 30 Jahre Polizist und machst irgendwie Mordfälle und jetzt plötzlich so, what? Also das habe ich mir nicht so ganz abgekauft, aber umgekehrt bei Robert Graysmith, du merkst halt, und das ist vielleicht für mich auch das krasse Gegenteil von der Schauspielerin Darbietung von Robert Downey Jr., das Jake Gyllenhaal hier, der läuft ganz anders, der wird dann so koboldig irgendwie und dann sieht man ihn dann später mit den Akten dann wie so Gollum, der ist dann ganz so gekrümmt und so, irgendwann trägt er den Button. Meine Frage an euch, würdet ihr den Button tragen, wenn der Zodiac sagt, trag mal alle bitte meine Buttons, würdet ihr den tragen oder nicht?
Also ich persönlich nicht, ich finde das irgendwie gruselig. Da würde ich sagen, würde man jetzt diese Flamme befeuern, also da würde man dann zu viel Aufmerksamkeit dem Mörder geben. Also nee, das würde ich nicht machen.
Ich glaube, der Button ist so ein bisschen das, was heutzutage vielleicht der Gefällt-mir-Button wäre oder so ein Like oder einfach, dass man sich's angeguckt hat. Es ist quasi eine Bestätigung. Es ist die Bestätigung und die Verbreitung, die der Serienkiller sich ja irgendwo wünscht und die er braucht und sucht. Von dem her würde ich das Ganze nicht supporten und den Button nicht tragen.
Ich auch nicht, aber bei dem Charakter Robert Graysmith sieht man einfach mit dem Button, man sieht einfach, er ist am Ende ein komplett anderer Mensch. Also er ist bereit, sagen, davor scheint er, die nennen auch Boy Scout und so, ne, und also jemand, der in die Bücherei geht und so, und am Ende, ich meine, er möchte einfach nur dem Zodiac-Killer in die Augen schauen und macht so einen Staring-Contest mit dem Typen, von dem er meint, er bedroht ihn. Also, wie verrückt ist denn das?
Ja, irgendwie wirkt Robert Graysmith am Ende mehr wie eine Bedrohung als der Arthur Lee, weil er ihn ja, wie du schon auch erwähnt hast, so schon fast stalkt und dann bei ihm auf seiner Arbeit auftaucht und ihn dann einfach anstarrt. Ich muss sagen, in dem Moment habe ich es gefühlt. Also, ich dachte mir so, ja, weil ich auch irgendwie schon relativ überzeugt davon war, dass Arthur Lee der Mörder sein könnte, aber auch nur, weil es so teilweise eindeutige Indizien gab, wie jetzt zum Beispiel seine Uhr, wo dann auch das Zeichen drauf war, dieser Kreis mit dem Kreuz da drin und die auch Zodiac heißt. Und all diese Sachen haben meinen Verdacht verstärkt und ich glaube, dass Robert Graysmith da auch bis zum Ende irgendwie festgehalten hat und deswegen da aufgetaucht ist und ihn dann mit diesem gruseligen Todesblick angeschaut hat.
Er wurde auch nochmal bestätigt durch die Aussage der im Gefängnis Sitzenden, die da eben bei dieser Streichparty auch dabei war, dass er da eben auch, also dass der Name Lee war, und es ist so ein bisschen, aber auch so eine Blindheit, also die uns der Film auch gegeben hat, dass alle Pfeile auf Lee zeigen. Und dass alles eigentlich nur noch möglich ist, dass er das ist. Und das ist eben die Blindheit, die man vielleicht auch erlangt, wenn man versucht, diesen Fall zu lösen. So wie Toshi vielleicht auch dann diesen einen Moment hatte, in dem er, als klar war, Lee ist es nicht, als er da fast so, ja nicht zusammengebrochen ist, aber man hat gemerkt, es trifft ihn schon sehr, dass er den jetzt nicht hat. Und im Grunde als dann Graysmith im Gefängnis sitzt und dann sagt, was, welcher Name war das nochmal? Sag's jetzt, das ist...
Ja, sie sagt am Ende Lee, aber sie möchte, dass die, möchte sie auf die anderen...
Genau.
Hab ich gerade.
Ja, den Namen nicht. Egal, dass er sieht sich sehr bestätigt, er braucht jetzt nur noch die Zeugenaussage und er prügelt sie ja raus. Sag es jetzt, sag es. Und das ist dann schon, dann hat die Obsession ihn im Griff und er denkt, er hätte es und sieht auch alles andere nicht mehr, braucht es nur noch so. Ja. Das ist so.
Ja, also was ich dazu noch sagen möchte, das ist echt der größte Fehler, den man bei Ermittlungen machen kann, sich auf eine Richtung zu fokussieren, weil man dann, wie du sagst, alles um sich rum vergisst und nur noch diese eine Spur verfolgt. Und eigentlich hat man wie eine These, die man dann belegen möchte. Aber das ist die komplett falsche Angehensweise, weil wie ihr auch sagt, das hätten auch zwei Personen sein können. Es hätte jeder andere sein können, außer dieser Typ. Nur weil er eben diese offensichtlichen Merkmale irgendwie zugespielt haben, hat er sich dann so auf diese eine Spur vernarrt. Und ich glaube, das hat dann auch irgendwie zu seinem, ich würde jetzt nicht sagen Zerfall geführt, aber dazu, dass er am Ende eben so ein bisschen aus wie so ein kleiner Gollum.
Kill your darling. Also die erste Idee, die wo du denkst, das passt, wieder verwerfen. Weil sonst, weiß nicht, sieht man sich in allem bestätigt, was man rausfindet, dass es die Person ist.
Ich finde, dieser Charakter Robert Graysmith zeigt aber auch, sagen, die Obsession von David Fincher. Das ist, also er hat ja wohl irgendwie so Haare an den Händen irgendwie digital hinzufügen lassen, weil er meinte, die Hände von Jake Gyllenhaal sind zu clean. David Fincher ist bekannt dafür, dass er ein wahnsinnig obsessiver Regisseur ist. Der hat irgendwie Bäume an Tatorte wieder pflanzen lassen, damit es so aussieht wie damals, damit das originalgetreu da ist, hat jede Szene 60, 70 Mal drehen lassen, aber gar nicht unbedingt, viele Schauspieler haben das dann so als Kritik genommen, es geht ihm gar nicht so darum, sondern einfach darum, dass er meint hat, wie bei so einer Theaterschauspielerin oder so, wenn man was ganz oft macht, dann kann man beim 60. Mal nochmal was in einer Szene entdecken, das davor noch nicht da war, weil man wirklich das verinnerlicht hat und er das so wirklich total obsessiv da in dem Filme am Machen auch drinne steckt. Wo es war wohl so, dass in dem Polizeirevier, dass auch sagen diese ganzen Akten, diese Prompts, die da überall rumliegen, dass die detailgenau echt waren. Das heißt, wenn die dann irgendwas sich genommen haben, dann waren da tatsächlich irgendwelche Akten von irgendwelchen echten Fällen drinne, die gelesen haben. Die Zeitung, die Zeitung gemacht hat, hat er originalgetreu nachdrucken lassen. Und dann konnte man auf andere Seiten gehen und dann waren immer noch diese alten Artikel, nicht nur die Artikel, die man dann gesehen hat. Also eine absolute Besessenheit ins Detail und sagen diese Idee, dass man das ganz genau darstellen muss, um wirklich das so nah wie möglich zu kommen. Also die Schauspieler versuchen in so ein Umfeld zu setzen, dass sie das am besten auch darstellen können. Und es ist eigentlich, finde ich, super treffen, dass dieser Regisseur diesen Film macht. Und nur dieser Regisseur kann, glaube ich, die Obsession von den Charakteren auch so gut nachvollziehen, weil der genauso bis ins jede Detail komplett obsessiv filmt.
Ja, und ich muss sagen, ich finde das auch so toll an dem Film. Man merkt richtig, wie es David Fincher um den Fall an sich geht und nicht einfach um eine besonders unterhaltsame, spannende Darstellung der Ereignisse, um möglichst viel Leute ranzuholen, möglichst viel in möglichst kurze Zeit reinzupacken, möglichst viel Geld daraus zu ziehen, sondern es ging einfach um diesen Fall und einfach die wirklich akkurate Darlegung der Ereignisse und der Geschehnisse, um auch uns so dadurch zu informieren und nicht einfach nur zu unterhalten.
Wir kennen David Fincher übrigens im Filmclub auch schon. Und zwar hat er die Spezialeffekte gemacht bei Temple of Doom.
Ach was, das ist ja cool.
Ja, also.
Das wusste ich nicht.
Altes Filmclub-Mitglied.
Ja, aber ich meine, also er ist selber auch in der Gegend aufgewachsen und war sozusagen in seiner Kindheit sozusagen betroffen vom Zodiac Killer. Also das hat er irgendwie auf dem Weg zur Schule gehört und so. Das war ja ein Thema, das Zodiac Killer auch Kinder umbringen wollte. Das heißt, man muss sich David Fincher eigentlich wie eines von den Kindern von Robert Graysmith vorstellen, das sozusagen Teil des investigativen Teams ist.
Vielleicht auch als den kleinen Jungen, der vielleicht so ein bisschen eben involviert war und das mitbekommen hat am Rande, was ja ganz gut dargestellt wurde, auch wie er damit konfrontiert wurde. Am Anfang hat er es nicht mitbekommen und irgendwann hat man schon gesehen, wie der Junge auch sie merkt, was da los ist und versteht.
Ja, ich übrigens, weil ich gerade gesagt habe, dass David Fincher der aufgewachsen ist in der Gegend, ich habe so ein bisschen, warum ist dann dieses, neben dem tatsächlichen Mörder, warum ist dieses Phänomen Zodiac Killer und auch generell in den 60er und 70er Jahren das Phänomen Serienmörder so groß geworden? Und da habe ich so ein bisschen eine Hypothese, ich habe da auch schon was dazu gelesen, möchte es ein bisschen mit euch mal teilen, und zwar, das ist ja ein Ende der 60er Jahre und 1967 ist halt San Francisco, Kalifornien, ist so Summer of Love, kommen 100.000 Hippies in die Stadt, die sind skeptisch gegenüber ihrer Regierung, Vietnamkrieg, natürlich, wie es geht um bewusstseinserweiternde Substanzen und so weiter. Also eigentlich eine Stadt im Chaos und ich darf sagen, diese Fokussierung auf so Serienmörder ist auch so eine Reaktion darauf, weil im Prinzip, es gibt so einen anderen, das hatte ich gelesen, der sagte, okay, also die Faszination mit Serienmörder hat was manchmal was Faschistisches, weil es sozusagen immer, die Geschichte ist immer fokussiert auf den Staat, auf Polizei. Es geht immer darum, wieder Ordnung zum Chaos zu bringen, sozusagen alles wieder, so irgendwie die Vororte müssen wieder clean, sauber, sicher sein. Und dann mit dieser Hippie-Bewegung sind viele Unsicherheiten und Ängste verbunden. Und diese Faszination für einen Serienmörder, sagen, das der Counterpart dazu. Und ich finde, der Film macht das auch in dieser ersten Szene, 4th of July, großes Feuerwerk. Die Musik hat eigentlich eher was, als wäre man in diesem San Francisco von 1967, Summer of Love. Und es scheint ja auch, dass dieses Pärchen das erste wie so eine Affäre hat oder so. Also es ist, man ist sozusagen in dieser Atmosphäre und dann kommt sozusagen so richtig kalt an dieser Serienmörder da rein und verändert dieses Ganze, so wie so eine Reaktion darauf auch. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, so darüber nachzudenken. Das ist auch so ein bisschen dieses Ding, so, ne, auf der einen Seite komplette Offenheit, wir teilen alles gegenüber Verschlossenheit, Sicherheit, halt eure Kinder zu Hause, ihr müsst aufpassen und natürlich auch, deswegen Faschismus, auch das Böse ist was Unbekanntes, was Mystisches, da kann ganz viele Sachen projiziert werden, deswegen Robert Avery denkt, ah, das ist ein Homosexueller und so, also alle Sachen, Vorstellungen, die man so hat, werden dann darauf projiziert, das hat überhaupt gar keine Relevanz. Aber meine Frage an euch vielleicht, glaubt ihr, dass diese Faszination, vielleicht, dass die in einer anderen Zeit genauso groß geworden wäre und ob das vielleicht dazu beigetragen hat, dass man dann dachte, oh krass, so der Killer.
Also ich meine, im Allgemeinen würde ich behaupten, dass es ja immer so ist, dass der Staat und die Regierung die Gesellschaft in einer gewissen Ordnung halten möchte. Und dass dann so ein Serienmörder schon auffällt. Also sowieso, ich meine, es gibt tote Menschen. Aber es ist schon interessant, dass sowas unsere Aufmerksamkeit viel mehr erregt, als jetzt zum Beispiel tausende Tote, zum Beispiel jetzt im Ukraine-Krieg. Also es wird natürlich auch immer noch in den Medien darüber gesprochen, was auch unglaublich wichtig ist. Aber es wird nicht so ein Rätsel daraus gemacht und nicht jeder interessiert sich dafür. Also, was sagst du, Gustav?
Das ist ein guter Punkt nochmal auch aufgemacht, dass es eben das Mystische dadurch entsteht auch, dass es eben gebündelt auf eine Person wird und vielleicht deswegen auch nicht der Verdacht entsteht, dass es mehrere sein könnten, weil die Spannung groß ist, wenn es eben alles aus einem Kopf kommt und eine Person da ist, die irgendwie einen Antrieb hat, die irgendwas will und ist ja in dem Fall auch irgendwo der Fall, also warum macht der Mörder das? Und es sind dann auch die Fragen, die eben auftauchen. Und also ich glaube, heutzutage wäre es schon möglich, vor allem jetzt in Zeit mit True Crime und so eine Faszination für diese Rätsel. Ich glaube, es wäre aber ein ganz anderer Umgang damit gewesen. Wie macht man das? Wie reagiert man auf so einen Serienkiller? Und von dem her würde man wahrscheinlich gar nicht so viel davon mitbekommen.
Ja. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das hat manchmal auch so eine Kritik an True Crime, dass halt so eine Fokussierung auf den Täter ist und nicht so die Opfer. Da fällt mir ein, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, der eines von den Opfern, das Opfern an dem See, das läuft einmal so durch den Hintergrund in dem Film. Das ist bei, da ist er, sagt, ich brauche jetzt eine Auszeit, der David Toschi, um dann erstmal ins Kino zu gehen und einen Film darüber zu sehen. Mega effektive Auszeit. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, von der Obsession runterzukommen. Aber da im Hintergrund läuft das echte Opfer durchs Bild.
Boah, krass. Finde ich also auch stark von den Überlebenden oder von den Zeugen der Zeit, die einfach diese Fälle miterlebt haben, dass sie sich da bereit erklärt haben, auch überhaupt diese Interviews zu führen und das alles nochmal wahrscheinlich zum 100. Mal so schildern zu müssen. Und dass der Überlebende dann auch noch bei dem Film mitgespielt hat, finde ich wirklich stark, also beeindruckend.
Gleichzeitig aber auch vielleicht, um das kritische Denken da nochmal anzuregen, die Frage, ist es gut und smart, einen Film über sowas zu machen? Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, was denkt ihr, ist der Antrieb für diesen Serienkiller Zodiac oder auch jeden anderen, sowas zu starten und auch mit den Rätseln und mit der Presse so zu interagieren? Was denkt ihr, was seht ihr da?
Ich würde halt nicht sagen, das ist ein Film über den Zodiac-Mörder, sondern es ist ein Film über Obsession. Und er zeigt, sagen, die Obsession viel stärker als tatsächlich den Mörder. Deswegen finde ich, mit so einem Schwerpunkt finde ich es eigentlich total okay und spannend. Und dann kommt man in so eine Situation, dass man miträtselt. Ich glaube, wenn man jetzt nur über den Täter, nehmen wir mal an, er hätte jetzt also eine bestimmte Personengruppe gezielt angegriffen, nehmen wir tatsächlich jetzt mal Homosexuelle als Beispiel, dann würde man dadurch vielleicht auch so, also wenn man das so erzählen würde, wäre das, finde ich, sehr kritisch, weil ich glaube, da könnte was dann passieren können, dass sich Leute damit identifizieren oder das auf eine Art und Weise übernehmen, wenn man das halt so dann glorifiziert darstellt, genauso wie der Mörder das wollte. Das fände ich super kritisch.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich muss sagen, also es ist aber auch wichtig, darüber zu sprechen, dass sowas existiert, dass solche Dinge passieren. Und ich finde, in dem Film wurde es eigentlich auch ganz gut gemacht, nochmal ja, die Sicht der Opfer hineinzupacken. Da könnte ich mich jetzt eher nicht kritisch darüber äußern, aber leider gibt es wirklich sehr viele True Crime Podcasts, die den Fokus viel zu sehr auf diesen mysteriösen Mörder legen und wie du sagst, vielleicht sogar Menschen dazu anregen, Ähnliches zu machen, was ich wirklich nicht hoffe. Ja, aber es besteht immer die Gefahr, würde ich behaupten, wenn man über solche Themen spricht.
Ist so ein bisschen der Werther-Effekt, dass man also Selbstmord nach Werther hochging und dass eben auch bewiesen ist, dass Filme, die sowas zeigen oder eben bestimmte Themen darin aufgreifen, oder über das Thema Selbstmord aufgreifen, dass es eben sowas auch hochtreibt, also die Selbstmordzahlen. Und ich glaube, dass sowas auch in Bezug auf sowas, also Serienmord oder so, funktioniert. Und ich würde vielleicht ein bisschen widersprechen, wenn man sagt, man muss darüber sprechen. Also man muss darüber sprechen, dass es Serienmörder gibt. Und ich glaube, also ich sehe keine dringende Notwendigkeit für True Crime Podcasts in unserer Welt, aber ich verstehe diese...
Ich sehe eine dringende Notwendigkeit für Filmclub Podcasts.
Also für einen auf jeden Fall. Ich verstehe dieses Interesse und das bedient ja auch der Zodiac Killer. Also und um meine eigene Frage vielleicht zu beantworten, was die Absicht ist vom Zodiac Killer. Ich glaube, dass es einfach, also dass es ihm sehr stark eben um diese Anerkennung geht, um diese Kommunikation und dieses Gefühl von Macht mitzugestalten, was gerade passiert. Und dann eben auch irgendwo gesellschaftlich was zu mitgestalten. Also, dass die Leute diese Buttons tragen, dass Artikel in der Zeitung erscheinen, dass dieser Film im Kino kommt. Und dieses Gefühl gibt dem Mörder irgendwas, was er vielleicht in seinem Leben nicht bekommt und in seinem unter seinem echten Namen niemals erreichen konnte. Und das ist ja auch das, was die Trittbrettfahrer irgendwo dann ermutigt, auf so einen Zug aufzuspringen. Da sie sehen, da funktioniert was, da wird was, gibt quasi eine Aktion, eine Reaktion auf diese Morde und diese Artikel. Und das wollen sie auch. Von dem her ist es so ein gefährliches Wechselspiel. Und ich glaube, dass der Mörder so ein bisschen versucht, einfach das ja rauszulocken. Aber was sagst du?
Nichts.
Ach so.
Ist noch was Wichtiges im Film, was ihr teilen möchtet?
Nee, ich habe, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich den Film wirklich sehr, sehr gut fand, auf mehreren Ebenen. Einmal filmisch, informell. Also er hat mich einfach gecatcht, was ich irgendwie anfangs gar nicht so gedacht hätte, obwohl ich so ein Fan von so True-Crime-Fällen bin, weil es noch so sehr schleppend voranging. Aber irgendwann war man in dieser Welt dabei und dann war es auch okay, dass der Film sich langsam entwickelt. Ich meine, er ging insgesamt 3 Stunden. Aber ich muss echt sagen, ich kann also jedem empfehlen, den Film mal anzuschauen. Ist wirklich unglaublich spannend und vielleicht habt ihr neue Ideen, wer verdächtigt werden könnte.
Also ich stimme dir dazu. Obwohl der Film 3 Stunden geht, hat man nicht das Gefühl, sich zu langweilen oder irgendwie abschalten zu wollen. Im Gegenteil, als der Film dann zu Ende war, was so plötzlich kam irgendwo auch, dachte man sich, warum? Was ist jetzt? Warum geht's nicht weiter? Und der Film hat, glaube ich, das geschafft bei uns, was er wollte, uns zum Nachdenken anzuregen und dieses Gefühl auszulösen, wie sich vielleicht Graysmith und die anderen gefühlt haben könnten.
Also mein Schlusswort wäre, mordet nicht, seid lieb zu euren Mitmenschen. Wenn ihr eine Obsession habt, macht lieber Filme drüber. Und wenn ihr lieber Filme guckt, dann kommt in den Filmclub-Podcast.
Und schickt uns gerne eure Vorschläge.
Ja.
Genau.
Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Wir freuen uns. Mal schauen, was wird.
Was wird.